So, ich schalte jetzt mal auf Aufnahme. Geht gleich richtig los. Und hier muss ich auch noch einen Knopf drücken, das ist die doppelte Sicherheit. Ja, da blinkt auch irgendwas. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle begrüßen, vor allem heute unseren Gast, Frau Dr. Hella Ehlers. Habe aber noch so ein paar technische Sachen vorweg. Einmal ist ganz offensichtlich die Nachricht angekommen, dass wir also hier tagen. Das ist aber nur einmalig, weil wir den Hörsaal rein, weil wir den Hörsaal, da ist noch ein Platz und da sind noch Stühle. Da sitzen sich noch zwei Plätze da hinten. Rutschen Sie aber nicht mit da. Hier hinten, da ist es zu voll. Fluchtwege frei halten, zur Not aus dem Fenster, wenn es brennt, aber das wird nicht passieren. Außerdem regnet es ein bisschen, das macht auch nichts. Wir haben also diese Extrasitzung hier. Sie kennen meinen Spruch, für Liebendes in der kleinsten Hütte Platz. Da immer so viele fehlen, passen wir hier auch rein. Das habe ich, glaube ich, mal testweise durchgezählt. Es wird schon laufen. Die Protokolle, läuft das jetzt mit den Transkriptionen? Ich habe noch nichts weiter gehört. Und dann gehe ich immer davon aus, dass keine Probleme sind. Offensichtlich keine. Die heutigen Protokollanten, die sehe ich hier schon. Sie wissen, dass es eben den Mitschnitt gibt und dann die redaktionelle leichte Überarbeitung und dann die endgültige Autorisierung durch die jeweilige Zeitzeugin. Wir haben also erstmal Edmund Fanning, den habe ich schon gesehen. Dann Markus Otto, das ist Markus Otto, dann Felix Rotloff und René Schmidt. Also hier sitzt sozusagen das Kleeblatt, das sind die Protokollanten, die nachher für die Transkription sorgen. Sie wissen, dass die Damen, die also unsere Zeitzeuginnen sind, auch einer Zufallsstichprobe entsprechen, das heißt, die wir zufällig gefunden haben und die zufällig bereit waren, bei uns als Zeitzeuginnen aufzutreten. Also insofern kann es nicht statistisch gesehen als repräsentativ gelten, sondern als eher zufällig. Aber es war bisher immer so, dass es sich gelohnt hat. Sie werden sich erinnern, dass wir eher die politischen Aspekte bei Frau Karlert und bei Frau Neumann gehört haben. Frau Ehlers wird sich gleich selber vorstellen. Sie ist hier im Fach, also in der Germanistik tätig und schon sehr lange tätig und wie ich so nebenher feststellen konnte, bestimmt eine sehr erfahrene Frau, die in Rostock ihre wissenschaftliche Karriere gemacht hat. Und hier ist, ja, Lippenstuhl rein, doch, da hinten ist noch ein Stuhl, doch können Sie, und da ist auch noch was. Jetzt, nachdem die Vorsprüche gelaufen sind, liebe Frau Ehlers, jetzt haben Sie erst einmal das Wort, danach kommt die Diskussion mit der üblichen Rednerliste. Bitte schön.
Danke. Ich habe das Gefühl, dass mich 50%
ja,
vielleicht
nicht
so sehr sehen
können. Wenn Sie einfach rutschen,
ja,
dann guckt man den Bildschirm
Maschine,
vorbei.
Ja. Gut, also ich begrüße Sie noch einmal aus meiner Sicht. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Es wird sich zeigen, ob Ihre Erwartungshaltung und mein Angebot zueinander kommen. Und ich freue mich auch auf Ihre Fragen. Sie haben ja erwähnt, dass ich schon etwas länger hier bin und es ist wirklich sehr lange. Ich bin also auch schon älter geworden in Rostock, sehr viel älter als zu der Zeit, als ich herkam. Und dieses Wort Zeitzeuginnen hat mich auch sehr berührt, muss ich sagen, weil ich dachte, das sind immer nur alte Leute, die gefragt werden. Und dann plötzlich sah ich mich konfrontiert mit diesem Begriff, mich selbst in Beziehung zu setzen. Und das hat mich doch ein bisschen Energie gekostet, wie es sei. Wie es auch ist, es ist so. Vielleicht ein paar Bemerkungen zum Biografischen. Ich habe versucht, so ein bisschen vorzudenken und gehe mal nach dem erst einmal vor. Natürlich habe ich eine Herkunft. Meine Eltern gehören zu der sogenannten Kriegsgeneration, sind beide Stettiner gewesen. Sie leben leider nicht mehr. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, die sie vor dem Krieg gegründet haben. 1939, glaube ich, haben meine Eltern geheiratet und da sind zwei Kinder während der Kriegszeit geboren. Meine älteren Geschwister, ein Bruder und eine Schwester und dann zwei Kinder nach dem Krieg. Das bin ich und mein jüngerer Bruder. die leben alle noch. Das ist ja auch eine wichtige Mitteilung, denke ich. Zum Elternhaus würde ich gerne auch sagen, dass also aus meiner Sicht dieses Elternhaus, meine Eltern, mein Vater und meine Mutter sehr offen gegenüber den Angelegenheiten der DDR, in der DDR, also sehr aufgeschlossen dem gegenüberstanden. Und ich würde sagen, die gehörten also engagiert zu der sogenannten Aufbaugeneration, was auch immer darunter noch diskutiert werden könnte. Ich denke auch, dass sie sehr auf die Bildung ihrer Kinder orientiert waren. Also meine Geschwister haben Fachschulstudium absolviert und es war in der frühen Zeit auch nicht so ganz normal eigentlich, erfolgreich absolviert. Und ich bin dann aus der Geschwisterreihe die Einzige, die ein Hochschulstudium gemacht hat. Und ja, das war, glaube ich, auch recht also meinen Eltern zu verdanken, dass sie mich da darauf orientiert haben. Das heißt also, diese Familie, die Eltern kamen nicht aus einer traditionell bildungsbürgerlichen Familie ihrerseits, haben aber uns doch sehr also in diese Richtung orientiert. Zur Schulbildung, ich habe das Abitur natürlich gemacht, sonst hätte ich nicht studieren können. 1967 bin ich also nach dem Abitur in der erweiterten Oberschule EOS abgekürzt, das kennen Sie sicherlich. In der Klasse 8 bis 12 bin ich zum Abitur geführt worden in Angermünde, das ist in der Uckermark, und im sogenannten sprachlichen Zweig. Es gab damals unterschiedliche Zweige in der EOS und ich gehörte also zum sprachlichen Zweig. Das bedeutete, man hatte dort also mehr Sprachunterricht als im naturwissenschaftlichen Zweig. Und es gab dann noch einen, das war der A-Zweig, es gab dann auch noch einen sogenannten C-Zweig, das waren die altsprachlichen Gymnasien. Sprachlich bedeutete das also, ich habe natürlich Russischunterricht gehabt, ab der 5. Klasse dann Englischunterricht, ab 7. Klasse und Latein in der Oberschule, also in der Abiturstufe. Gleichzeitig neben dem Abitur habe ich eine Berufsausbildung gemacht. Das war damals relativ neu und ich glaube, es hat mir auch Spaß gemacht. Eine Berufsausbildung zum Kfz-Schlosser. Es mag ein bisschen befremdlich klingen, auch unter dem Gesichtspunkt, wir hatten weder ein Auto, ich kannte auch eigentlich gar kein Auto von innen, nur von außen. Und es war auch noch nicht sehr üblich in der Zeit, ein privates Auto zu haben. Aber ich mochte gerne technisch zeichnen und das war da als im Ausbildungsprofil enthalten. Und das hat mich ein bisschen gereizt. Eigentlich wurden sehr viele meiner Klassenkameraden Chemiefacharbeiter. Das hat damit zu tun, dass also in der Nähe dieser Stadt Angermünde, in der ich Abitur gemacht habe, vorher lebte ich in Schwedt, oder zu der Zeit gerade die Papierfabrik, das Papierkombinat errichtet wurde und das petrolchemische Kombinat Schwedt. Und daran gebunden waren natürlich dann also auch Ausbildungsangebote und die meisten meiner Klassenkameraden, das übertreibe ich jetzt sicherlich, haben Chemiefacharbeiter gelernt. Das war mir zu umfangreich, die Formeln, die habe ich mir nie merken können. Da habe ich also unheimliche Respekt davor gehabt, die chemischen Verbindungen zu wissen und aufzuzeichnen. Also das andere schien mir überschaubarer. Und ich habe also dann gleichzeitig mit dem Abitur das Facharbeiterzeugnis mit gut bestanden in der also als Kfz-Schlosser. In der verbalen Gesamteinschätzung, das habe ich jetzt noch wieder herausgeholt, heißt es, ich zitiere mal aus dem Zeugnis, im autogenen Schweißen muss sie in Zukunft bestrebt sein, ihre bisherigen Kenntnisse zu vervollkommnen. Zitat Ende. Zur Vervollkommnung der Kenntnisse ist es natürlich, eigentlich hätte es heißen müssen Fertigkeiten, glaube ich, ist es also bislang nicht gekommen. Allerdings, in Vorbereitung auf dieses Zeitzeugengespräch, konnte ich von meinem Arbeitsplatz zu Hause aus meinen sehr kreativen und handwerklich geschickten Nachbarn beobachten, wie er die metallene Grundplatte einer Terrassenerweiterung autogen schweißte. Und ich konnte feststellen, er hat es sehr gut gemacht. Allerdings handelte es sich bei diesem Schweißverfahren um Elektroschweißen und die Gefahr der damals gefürchteten und auch gemaßregelten Knallgasexplosion ist dabei nicht gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ich meine. Also da hat sich sozusagen mein Facharbeiterblick hat sich gehalten. Der Meister lebt nicht mehr, dem ich dafür dankbar sein könnte. zu ernsthafterem, aber ernsthaft war das natürlich auch, zur wissenschaftlichen Qualifizierung oder zur universitären Ausbildung zunächst. Mit dem Zeugnis der 11. Klasse hat man sich damals beworben zum Hochschulstudium und über die zentrale Hochschullenkung. Ich glaube, sie hat damals in Magdeburg angesiedelt. Dann habe ich eine Aufnahmeprüfung, ich bin also dann nach Rostock gefahren und habe eine Aufnahmeprüfung machen müssen, eine mündliche und schriftliche Aufnahmeprüfung in beiden Fächern, für die ich mich beworben habe, und zwar für Germanistik und Slawistik im Lehramtsstudiengang. Dazu kann man sagen, es gab ein sogenanntes Diplomstudium damals für diese Fächer nicht in Rostock, auch nicht, ich denke in Greifswald konnte man Germanistik oder auch Slawistik im Diplomstudiengang studieren, hier nicht. Ich wollte aber, glaube ich, auch ganz gerne Lehrer werden. Das Motiv für die Wahl des Studienortes, nämlich die Bevorzugung Rostocks, kann ich wirklich nicht mehr genau erinnern. Es mag unbewusst zusammenhängen mit einer lange zurückliegenden Geschichte. In meiner Schulzeit, die ich also in der Grundschule bis zur 5. Klasse, knapp 6. Klasse, in Schwedt an der Oder absolviert habe, gab es eine Kampagne, die mich sehr beeindruckt und über die ich immer wieder in Erinnerung stolpere, nämlich alle Schüler trugen, ich glaube wochenlang, auf dem Schulhof Feldsteine zusammen für den Bau des Rostocker Hafens. Sicherlich, glaube ich, für die Mole, die damals im Zusammenhang damit entstehen musste. Wir haben also Steine getragen, zusammengetragen. Zudem konnte man Sparmarken für 10 Pfennig erwerben und in ein kleines Sparheftchen einkleben als Aufbauhilfe für den Rostocker Hafen. Vielleicht hing der Ort des Studiums damit zusammen. Das Studium ging also über 8 Semester. In einer konstanten Seminargruppe, in einer festen Seminargruppe von, ich glaube, 25 Studierenden. Darunter war ein Mann, der zudem noch aus Dresden kam und auch unter dem Aspekt des Dialekts also ein Außenseiter war. Er hat sich jedoch ganz gut akkulturiert. Der Anteil männlicher Studierender war damals in Abhängigkeit der Fächerkopplung bei den Historikern, den Sportwissenschaftlern höher, lag aber dennoch weit unter dem weiblicher Studierende, also im Lehramtsstudiengang. Das kann ich, glaube ich, ohne dass ich jetzt Zahlen nennen könnte, ganz gut sagen. In der Ausbildung scheint mir in Erinnerung das Verhältnis von weiblichen und männlichen Lehrenden ausgewogen, wobei die Professuren sowohl in der Sprach- wie in der Literaturwissenschaft von männlichen Mitarbeitern besetzt waren. Das Studium habe ich dann 1971 abgeschlossen als Diplomlehrer für Deutsch und Russisch, in Prüfungen in den jeweiligen Fächern, in den beiden Fächern, in Fachdidaktik, Pädagogik und Psychologie, ML-Studium und einem sogenannten dreimonatigen großen Schulpraktikum. Da hat man also dann in der Schule gearbeitet, das vielleicht eine geringfügige Form von dem, was man heute also im ersten Referendariat macht. Die Diplomarbeit, die man also zu schreiben hatte, um das Studium zu absolvieren, schrieb ich in germanistischer Literaturwissenschaft zu Hermann Kasak und seinem Roman Die Stadt hinterm Strom. Das ist der ist 1947 publiziert worden, der Roman, während der Zeit des Nationalsozialismus angefangen zu schreiben, 1942, 1943, und galt also als der herausragende Roman der inneren Immigration. Und hat mich sehr beschäftigt. Ich kannte also nichts von dieser Literaturrichtung und das hat mich sehr beschäftigt. Und ich bin eigentlich dem Professor, der mir dieses Thema gegeben hat, sehr dankbar gewesen. Im Zusammenhang vielleicht zum Entstehungsprozess, das könnte für Sie interessant sein, im Vergleich auch zur heutigen Praxis, es war eine individuelle Arbeit natürlich, die Diplomarbeit, aber sie entstand in einem Diplomzirkel. Das heißt, ein Professor hat mehrere Studenten um sich geschaut, das waren 4, 5 maximal, und hat einen Diplomzirkel über 2 Semester, glaube ich, geführt. Und dann entstanden also da gewissermaßen in kollektiver Arbeit, in kollektiver geistiger Arbeit, man könnte sagen wie in einem Oberseminar, diese Arbeiten. Die Leitung hatte dieses Diplomkurses hatte damals Professor Hans-Joachim Bernhard. Der war also auch Ordinarius für neuere und neueste Literatur. Am Ende dieses Diplomverfahren stand eine öffentliche Verteidigung. Das heißt, die Arbeit wurde wie bei einer Promotion zur öffentlichen Verteidigung ausgeschrieben. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass da andere Menschen als Kommilitonen waren. Also es war insofern eben eine eingeschränkte Öffentlichkeit. Dieser bereits genannte Professor Hans-Joachim Bernhard schlug mich dann nach Abschluss dieses Studiums für ein Forschungsstudium vor. Ich nahm den Vorschlag an, ohne eigentlich richtig zu wissen, worauf ich mich einlasse. Ich fand es nur spannend, weiter an der Universität zu sein und mich weiter wissenschaftlich zu betätigen. Und damit war ich, also mit dieser Entscheidung war ich noch enger als zuvor eigentlich an das Forschungsprojekt gebunden zur Erforschung der Geschichte der Literatur der BRD, die sogenannte Alte Bundesrepublik. Dieses Forschungsprojekt war also maßgeblich getragen und gebunden an Hans-Joachim Bernhard. Nochmal zurück vielleicht zum Abschluss des Studiums. Natürlich, die meisten meiner Kommilitoninnen gingen in den Schuldienst. Einige haben promoviert, zeitgleich mit mir, weil sie auch ein Forschungsstudium aufgenommen haben oder aber eine Assistenz. In gewisser Weise und bis zu einem bestimmten Grad, muss ich sagen, verlief meine sogenannte Karriere, das würde ich also sehr eingeklammert benutzen, dieses Wort, nach dem damals hochschulpolitisch angedachten Muster. Ich habe also mit dem Hochschulabschluss das Diplom erworben, habe dann ein Forschungsstudium gemacht, dann die A-Promotion zum Doktor eines Wissenschaftszweiges, also Dr. Fehl, dann die anschließende Assistenz mit dem Ziel, die B-Promotion zu erarbeiten, also zur B-Promotion zu führen. Und danach nach Maßgabe der Stellensituation über Oberassistenz dann Dozent und Professor zu werden. Das war jetzt sowohl biografisch als auch allgemein der sozusagen der Weg. Also ich habe es nur bis zur Oberassistenz gebracht. 1971 bis 1973 habe ich dann das bereits benannte Forschungsstudium im damals ersten Jahrgang an der Universität Rostock aufgenommen. Dieses Forschungsstudium war eingerichtet war das Ergebnis der Hochschulreform von 1968 mit dem Ziel, relativ junge Leute zur A-Promotion zu führen in 2 bis 3 Jahren. Es wurde finanziert, es gab ein Stipendium, ich weiß nicht mehr, wie viel es gab. Es war, glaube ich, zwischen 300 und 400 Mark der DDR. Die Themenwahl, jetzt bezogen auf mich, erfolgte also gewissermaßen unter dem Bedarf der Forschungsgruppe. Der Forschungsschwerpunkt, das hatte ich vielleicht schon gesagt, war Literatur der BRD. Das war ein Forschungsschwerpunkt, der auch unter Beteiligung anderer Literaturwissenschaftler, anderer Universitäten des In- und Auslandes lief. Und ich habe dann also da begonnen, eine Arbeit zum Werkkreis der Literatur der Arbeitswelt also dieses Thema zu bearbeiten. Die Betreuung der Promoventen erfolgte durch den Forschungsgruppenleiter, in diesem Falle auch der Themensteller. Und es war auch üblich, dass man in bestimmten Umfang also Lehrveranstaltungen während des Forschungsstudiums gibt. Das hängt ein bisschen ab auch vom Betreuer, ob er das dem Forschungsstudenten zutraute oder nicht. Aber wenn ich mich erinnere, war das also doch an die ich mich erinnern kann, der Fall. Zum Qualifizierungsprogramm während des Forschungsstudiums gehörte das Studium des Marxismus-Leninismus. Also im sogenannten Doktorandenseminaren wurde das vermittelt. Dann hat man dieses Doktorandenstudium ML auch abgeschlossen mit einer schriftlichen Arbeit bzw. einer Prüfung zu einem Thema, das in der Regel im Umfang des Forschungsthemas lag. Also man hat versucht, das so ein bisschen aus dem Forschungsthema herauszuentwickeln, die Bearbeitung eines ML-Themas. Gut. Dazu vielleicht. Vielleicht zum Forschungsstudium. Das war auch üblich, dass überregionale Weiterbildungsseminare organisiert werden. Das heißt, überregional heißt gewissermaßen republikweite. Also da kamen dann Forschungsstudenten aus der gesamten DDR zusammen. Ich habe einmal, in meiner Erinnerung, einmal nur an so einem Seminar in Berlin-Karlsruhe teilgenommen. 1973, das war also bevor ich überhaupt das Forschungsstudium eigentlich abgeschlossen hatte mit der Promotion, wurde mir eine Assistenz angeboten, eine befristete wissenschaftliche Assistenz. Und die habe ich dann 1977 gewissermaßen mit der Promotion abgeschlossen, mit dieser Arbeit zum Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Und also dann wurde promoviert zum Dr. Fiehl. Vielleicht ein paar Bemerkungen. Also ich habe dann, das habe ich schon angedeutet, bereits als Forschungsstudent, aber dann natürlich als Assistent in jedem Falle Lehrveranstaltungen gegeben. Und da kann ich mich gut erinnern, dass es also sehr, also neben der thematischen Diskussion über die Themen, die zu vermitteln waren, ging es sehr häufig, sehr viel auch um fachwissenschaftliche und methodische Ausbildung, also um die Verzahnung der fachwissenschaftlichen und der methodischen Ausbildung der Lehramtsstudenten. Wir haben also häufig gestritten mit natürlich Ergebnissen dann auch um einheitliche Benutzung einheitlicher Fachterminologie, auch den Aufbau den systematischen Aufbau der Lehrveranstaltung, also den Zyklus der Vorlesungen, dann die dazugehörigen Seminare. Also das gab da sehr viel Diskussion über den Gang der über den inhaltlichen und methodischen Gang der Ausbildung. Damals wurde auch schon gestritten über die sogenannte Verschulung der Lehrinhalte. Also das ist alles, das was heute auch diskutiert wird, ist nicht neu, hat also eine lange Geschichte, bis hin zu den Vorschlägen, dass in der Ausbildung nur das vermittelt werden sollte, was in der Schule nachher auch gelehrt wird. Ich kann mich wirklich erinnern an, ich sehe uns im Hörsaal 10, also damals hieß der heutige Satz 218, Hörsaal 10, ich sehe uns da immer noch streiten, dass also gegen die Auffassung, oder gegen die Forderung einer Großzahl von Studenten nur das zu vermitteln, was wirklich in der Schule nachher gebraucht wurde. Das wurde natürlich immer wieder begraben und überstimmt mit gutem Grund. Gut. Eine interessante Geschichte kann ich vielleicht auch noch dazu hinzufügen, nämlich, dass es innerhalb des Wissenschaftsbereichs Germanistik, also das waren die Methodiker, die Sprache- und die Literaturwissenschaftler, auch üblich war, dass man gegenseitig hospitierte, dass man also dann diese Hospitation vor dem gesamten Wissenschaftsbereich auswertete, die Pläne und auch die Realisierung der Seminarpläne. Und das war nicht ganz ohne Anstrengung, muss ich sagen. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass man als Anfänger natürlich große Schwierigkeiten hat, das richtige Maß zu finden und dann auch erfolgreich ein Seminar zu veranstalten. Ich habe auch ein bisschen nachgedacht über Defizite also thematische Defizite in der Ausbildung, die ich auch selber mitgetragen habe, weil ich ja mit in der Lehre dann beschäftigt war. Ich meine, dass wir also nichts oder kaum etwas gehört haben über Literatur von Frauen, also von Frauen geschriebene Literatur in der Literaturgeschichte. Und ich meine auch nichts gehört zu haben über Literatur von Minderheiten. Also das, was jetzt Minderheiten meine ich, beispielsweise Literatur der Sorben auf dem Gebiet der DDR, hätte man stärker wahrnehmen können. Oder aber eben auch das, was ich nachher später in der Lehre jetzt mir angewöhnt habe, darüber nachzudenken mit Studenten, Literatur, also deutsch-jüdische Literatur. Gut. Ich habe davon gesprochen, dass ich dann also Assistent war und dann habe ich, also befristet Assistent und hatte dann 1979 das Angebot, eine unbefristete Assistenz zu übernehmen, aus der dann 1983 eine Oberassistenz wurde. Das heißt also, ich war dann fest unbefristeter Mitarbeiter am Lehrstuhl für neuere und neueste deutsche Literatur. Während der Zeit der DDR war das also die gesamte Zeit die Professur von Hans-Joachim Bernhard. Ich habe schon angedeutet, vielleicht ein bisschen noch zu den Aufgabengebieten. Also ich hatte sechs SWS-Lehrstunden zu geben zur Geschichte der Literatur, der deutschen Literatur. In der Regel waren es also Seminarveranstaltungen in allen Semestern, Spezialseminare für höhere Semester, Diplomzirkel für Examenskandidaten, für die bereits erwähnte Erarbeitung von Diplomarbeiten. Und die habe ich dann, also in der Regel waren das Diplomkurse zur Literatur der BRD, auch zu Arnold Zweig beispielsweise. Das hatte auch etwas mit der besonderen Vorliebe meines Doktorvaters zu tun, der also zu Arnold Zweig sehr intensiv gearbeitet hat. Und daran habe ich mich offensichtlich ein bisschen angeschlossen. Indirekt habe ich bereits erwähnt, dass die Vorlesungen eigentlich in der Regel von Professoren gehalten wurden. Es war also unüblich, dass Assistenten oder Oberassistenten die Vorlesungen hielten. Es gab allerdings auch Oberassistenten, an die ich mich auch erinnern kann, die also Vorlesungen gehalten haben. Und es gab die Verpflichtung, in der Lehrerweiterbildung Angebote zu machen. Das war also auch die, das gehörte sozusagen. Zu den Lehrinhalten vielleicht noch ein paar Bemerkungen. Also es war immer die deutsche Literatur, und ich habe also Lehrveranstaltungen von der Aufklärung bis zum 19. Jahrhundert in der Regel angeboten, 20. Jahrhundert eigentlich weniger, auch nicht DDR-Literatur im engeren Sinne. Dafür gab es einen anderen Lehrstuhl und das haben dann andere gemacht. Vorlesungen habe ich eigentlich als Ausnahme dann nur gehalten, wenn die Professoren im Ausland waren oder aber krank waren, was nicht allzu häufig vorkam. Eine Bemerkung vielleicht noch zum Verhältnis der Lehrinhalte und des Forschungsgegenstandes. Seit Aufnahme der Lehrtätigkeit war, also das beziehe ich jetzt nur auf mich, waren Lehrinhalte und Forschungsgegenstand nie identisch. Erst mit der, also das heißt, ich habe mich mit Literatur der Bundesrepublik beschäftigt in der Forschung und habe aber eben wie bereits angedeutet in den Lehrveranstaltungen mich nur mit Literatur, die lange davor lag, beschäftigt. Erst mit der Einrichtung einer Veranstaltung, die hieß Weltliteratur, die wurde dann also von Repräsentanten unterschiedlicher Philologien bedient, hat dann die Literatur der Bundesrepublik einen Platz bekommen innerhalb dieses Zyklus, und da war gewissermaßen dann auch ein Umschlag in der Lehre möglich. Also dann wurden Seminare zu diesen Vorlesungen und Seminare zu diesem Gegenstand eingerichtet. Wenn ich rückwärts denke, kann ich sagen, dass die Tatsache, dass ich mich also lange vor 1989 durch die Einbindung in diesen diese Forschungsgruppe mit der bundesrepublikanischen Literatur beschäftigen konnte, von großem Vorteil. Denn das hat mir im Grunde genommen ein bisschen auch die Handlungsfähigkeit nach 1989 ermöglicht. Vielleicht könnte ich in Klammern auch sagen, wir können das aber auch später fragen, wie hat man überhaupt in der DDR, wie hat man bundesrepublikanische Literatur wahrgenommen? Also auf welche Weise sind wir überhaupt mit dem Gegenstand in Kontakt gekommen? Es gab eine sogenannte, wir sind ja unter uns, das kann man vielleicht so sagen, eine sogenannte Giftliteratur, eine Giftbibliothek, die ich zeitweise auch betreuen musste, beziehungsweise die Assistenten, die bei Bernhard gearbeitet haben, die war in einem Abschlag im heutigen Rostocker Hof, also den Sie ja nicht mehr kennen, als Institutsgebäude. Da werden heute Kleider verkauft und wird Fisch gegessen. Ich bin auch nie wieder gegangen, auf der Treppe nie wieder gewesen. Und diese Bibliothek war also, die stand unter Verschluss und die war natürlich sehr begrenzt. Die Beschaffung erfolgte über große Umwege, zum Teil sogar über Providence in den USA. Das heißt, wir hatten ein bestimmtes Kontingent, die Forschungsgruppe hatte ein bestimmtes Kontingent der Bestellung, und das war sehr klar, sehr gering, und wir waren also darauf angewiesen, alle möglichen anderen Kanäle zu benutzen, um an das Objekt der Begierde zu kommen. Ist ja ganz klar, wenn man über die Literatur der Bundesrepublik forscht, sollte man die Bücher schon kennen. Das war dann auch der Fall über das, was wir, über die Gegenstände, über die wir laut nachgedacht haben, das war dann auch der Fall. Aber es war also doch eine sehr merkwürdige und im Nachhinein sehr bedenkliche Situation. Gut. Das vielleicht dazu. Ich könnte noch Bemerkungen machen, vielleicht zu dem Lehrangebot. Das können wir aber auch später vielleicht im Gespräch erfragen. Ich hatte dann auch vor 1989, das war etwa 1987, 1988, habe ich mich entschieden, ein Habilitationsvorhaben anzugehen, und das sollte sich beschäftigen mit der Untersuchung der Darstellung der Faschismuserfahrung in der deutschsprachigen Literatur, vor allen Dingen aber dann in der bundesrepublikanischen Literatur. weil ja zu beobachten war, dass durch die sogenannte, also in den 70er und 80er Jahren, durch die sogenannte Söhne- oder Töchtergeneration, merkwürdigerweise hat man damals auch immer von der Söhne-Generation gesprochen, dass also da ein bestimmter, eine Veränderung der Wahrnehmung der, des Nationalsozialismus in der Literatur vor sich ging, also durch Generationenwechsel auch eine Veränderung in der Sprache über diese Erfahrung, und zu diesem Themenkomplex wollte ich mich also mit diesem Themenkomplex beschäftigen. Das ist dann eigentlich durch 1989 eigentlich nicht realisiert worden, einfach durch die Tatsache, dass Mitarbeiter durch Krankheit und durch andere Zusammenhänge nicht mehr da waren. Wir waren also dann sehr viel weniger Personal und haben sehr viel Unterricht gemacht, und ich habe das Vorhaben dann eigentlich aufgegeben aufgrund der materiellen Situation. Allerdings habe ich, das war damals auch üblich, dass man Promotions- und Habilitationsvorhaben innerhalb einer des sogenannten Arbeitskreises Literaturwissenschaft verteidigte, und dazu ist es auch gekommen. Ich habe 1989 in meinen Papieren das jetzt noch gefunden, dass es eine die Verteidigung dieses Promotions, also dieses Habilitationsvorhabens gegeben hat, und dem ist zugestimmt worden, und ich hätte eigentlich also das auch weiter treiben sollen. Vielleicht ein paar Bemerkungen noch zu meiner Zeit als Assistent im Wissenschaftsbereich Germanistik, also in den frühen 70er Jahren. Da war es üblich, dass man nicht nur mit Lehre beschäftigt ist und dass man sich um seine Promotion kümmert, sondern man war auch als Assistent Seminargruppenbetreuer. Das heißt, man hat im Alter von Mitte 20 Jahren etwa dann eine Gruppe von Studenten betreut, die insofern, dass man sie fachlich beraten hat, dass man beauftragt war, die Leistung dieser Gruppe zu, die Leistungsentwicklung dieser Gruppe zu beobachten, also ein waches Auge zu haben, wie der Leistungsanstieg innerhalb dieser Seminargruppe sich entwickelt. Bei Schwierigkeiten wurde in jedem Falle der Seminargruppensekretär erst einmal, oder der Seminargruppenbetreuer, Entschuldigung, Sekretär ist etwas anderes. Das ist der FDJ-Sekretär innerhalb einer Seminargruppe gewesen. Also in jedem Falle war dann der Seminargruppenbetreuer derjenige, der also gefragt worden ist, warum hat derjenige die Prüfung nicht bestanden? Was hast du getan dazu, dass also der Erfolg programmiert werden konnte und so weiter. Man war auch verantwortlich beispielsweise dafür, daran kann ich mich sehr gut erinnern, dass Studentinnen, die ein Kind erwarteten, dennoch rechtzeitig und erfolgreich studieren konnten. Das heißt, es gab dann einen sogenannten Förderplan, den man erstellen musste in Absprache mit den Studentinnen, und der musste auch erfüllt werden. Und wenn es nicht der Fall war, war das also sehr schwierig, sich vor dem Wissenschaftsbereich erfolgreich zu verteidigen. Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Man hat also dann Leistungskonferenzen, also das war so ein bisschen wie in der Schule möglicherweise, an Leistungskonferenzen der Gruppe teilgenommen, natürlich auch am, wenn es stattfand, am kulturellen Leben der Gruppe, der Seminargruppe, und manchmal war es auch ganz lustig, neben einer Anstrengung. Gut. Dann gab es also, ich habe eine kleine Unterbrechung dann zwischen der Promotion 1977 und der Fortsetzung meiner Tätigkeit als Oberassistent dann eingelegt, und zwar 1977, im Mai 1977 bis Mai 1980 war ich Lektor am Deutschlektorat des Kulturzentrums in Stockholm. Das ist also nicht ganz unüblich gewesen, beziehungsweise eigentlich muss ich sagen, das war regulär. Das promovierte, ich war allerdings zum Zeitpunkt des Antritts dieser Auslandsarbeit noch nicht promoviert, sondern habe es dann erst im Dezember nachgeholt, nachdem ich also im Mai schon ausgereist bin. Es war also üblich, dass Germanisten, promovierte Germanisten Auslandserfahrungen sammeln, als Germanisten also im Ausland tätig sind, entweder an ausländischen germanistischen Instituten, wenn vorhanden, und das war in den sozialistischen Ländern natürlich der Fall, und wenn nicht, dann gab es in einigen Ländern damals bereits Kulturzentren der DDR, und an diese Kulturzentren war dann ein Deutschlektorat angegliedert, und da war dann die Aufgabe für mich jetzt beispielsweise an schwedischen Universitäten zu arbeiten, dafür zu sorgen, dass wir überhaupt da Möglichkeiten hatten, wissenschaftliche Veranstaltungen durchzuführen, Vorlesungen und Seminare in relativ kontinuierlichen Abständen. Und das betraf dann alle Universitäten, soweit sie bereit waren, uns zu empfangen für solche Veranstaltungen. Und es betraf dann auch andere Länder, also Dänemark und Norwegen in diesem Fall. Oder auch Finnland. Ich selbst bin nicht in Finnland gewesen. Daneben, neben dieser eigenen wissenschaftlichen Tätigkeit, war die Aufgabe dann auch, Wissenschaftler aus der DDR zu organisieren, sowohl aus anderen Universitäten als auch von der Akademie der Wissenschaften. Und dazu gehörte auch die Organisierung von sogenannten DDR-Wochen, das heißt so Wochen der Kultur der DDR, zu denen natürlich auch dann wissenschaftliche Veranstaltungen, in die sie wissenschaftliche Veranstaltungen integriert waren. Also in meiner Rückerinnerung gab es eigentlich niemanden, der am Institut für Germanistik oder damals Wissenschaftsbereich Germanistik tätig war, der nicht im Ausland und mehrere Jahre, also der Mindestaufenthalt waren 3 Jahre und manche meiner Kolleginnen und Kollegen waren mehrmals entweder hintereinander in verschiedenen Ländern oder aber in größeren Abständen dann 4, 5 Jahre tätig. Also es gehörte gewissermaßen zur Qualifizierung dazu. 1980 bin ich dann, wie erwähnt, zurückgekommen und habe dann ein zweites Kind zur Welt gebracht. Mein erstes Kind ist während der Studentenzeit geboren, im 3. Studienjahr. Das habe ich vergessen zu sagen, aber ist ja auch nicht so wichtig. Also ich bin Mutter zweier heute schon sehr erwachsener Kinder. Das macht mir manchmal ein bisschen Furcht, dass mein Sohn demnächst 40 Jahre alt wird. Das finde ich unerhört. Also, Mütter können so alt werden, aber Kinder sollten... Gut. Ich habe bereits erwähnt, dass ich also dann die Aspirantur angegangen bin, also von 1989 bis 90. Das können wir jetzt dann auslassen. Und ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch heute hier auch einen Antrag in meinen Unterlagen gefunden, einen Antrag, der heißt Antrag auf Bewilligung eines Studienaufenthaltes in der Bibliothek der Freien Universität Berlin-West, in Klammern, vom Juli 1989. Und da habe ich natürlich begründet, wenn ich mich mit der bundesrepublikanischen Literatur beschäftige, wäre ja doch sehr günstig und so weiter. Ich habe eine Bewilligung nicht gefunden, wahrscheinlich habe ich auch keine bekommen, weil dann war der Herbst 1989 da und dann hat sich dieser Antrag erübrigt natürlich. Also ich habe da begründet, für eine wissenschaftlich akzeptable und termingerechte Fertigstellung dieser Arbeit wäre das also doch zwingend notwendig. Die Ereignisse vom Herbst 1980 haben das Problem gelöst. Meine erste Reise, übrigens nach Empfang des Begrüßungsgeldes in Neukölln, Sozialamt Neukölln, also nach der Eröffnung der Grenze bin ich zum ersten Mal, also die erste Reise, die ich überhaupt gemacht habe, in die Bibliothek preußischer Kulturbesitz am Kulturforum Berlin. Also das war gewissermaßen für mich das erste Mal die Möglichkeit. Also, und ich war so beeindruckt, dass ich fast unverrichteter Dinge nach Hause gefahren bin, weil ich gedacht habe, niemals kannst du so viel rückwärts lesen. Du kannst also die Literatur sozusagen rückwärts nicht. Also du kannst möglicherweise nur sehen, dass du irgendwo Fuß hast. Also ich war sehr, also ich glaube, ich war ein bisschen deprimiert damals, wie man das handeln kann. Gut, ja, ich habe erwähnt, dass also dann nach 89 doch ein Großteil mehr Lehrverpflichtungen auf mich zukam und dann die Oberassistenz mir angeboten wurde und ich das angenommen habe und ja, seitdem also dem neuen Institut auch angehöre. Ich habe mich dann also 1992 beworben um Übernahme auf eine Stelle, auf eine sogenannte A14-Stelle, als unbefristeter akademischer Rat hieß es in der Ausschreibung und zu meinem großen Glück habe ich die Stelle auch bekommen. Es gab natürlich auch andere Mitbewerber. Damit verbunden war dann, also als ich die Stelle antreten durfte, waren 8 Stunden, also 8 Wochenstunden Unterricht, zeitweise sogar 12 Stunden. Und ja, laut Stellenbeschreibung neben diesen Lehrverpflichtungen Wahrnehmung wissenschaftlicher Dienstleistungen, das heißt Studienberatung, Prüfungsorganisation, Mitwirkung in der Forschung stand merkwürdigerweise ganz hinten. Also die Stelle war nicht dominant für Forschungsarbeit ausgeschrieben, sondern für Lehrtätigkeit. Natürlich sind Forschungsleistungen zu erbringen gewesen und dem habe ich auch versucht nachzukommen, nach Maßgabe meiner Möglichkeiten. Und ich kann sagen, also eigentlich ist dieser Aufgabenkomplex bis heute so konstant geblieben. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Wir haben noch Zeit, ja? Ich gehe jetzt zeitlich noch einmal wieder ein bisschen zurück. Ich habe hier eine Überschrift, die heißt Leben in der Wissenschaft, Wissenschaftskultur zu DDR-Zeiten. Da will ich erwähnen, dass es also während meiner frühen Zeit einen Arbeitskreis Literaturwissenschaft gab an der Sprach- und Literaturwissenschaftssektion, in der also alle Philologien vertreten waren. Auch ein Bereich, der hieß Kunst, Kultur und Musikwissenschaften. Der war damals zeitweise Posa Hajduk vor. Und da war es also üblich, dass innerhalb dieses Arbeitskreises Forschungsvorhaben, also Dissertations A- und B-Vorhaben vorgestellt wurden. Also man musste gewissermaßen als sogenannter wissenschaftlicher Nachwuchs da Rede und Antwort stehen. Und das war sehr gut, glaube ich. Das war eine gute Forderung, neben der Tatsache, dass wir natürlich von den Professoren und Oberassistenten auch eine Menge, durch deren Beiträge eine Menge lernen konnten. Also es war gewissermaßen ein Graduiertenkolleg besonderer Art. Für mich bedeutete auch die Arbeit an der Promotion, also die Zugehörigkeit zu diesem zu dieser Forschungsgruppe, Bundesrepublikanische Literatur. Und da gab es also eine sehr strenge Ordnung eigentlich. Wöchentlich gab es Sitzungen mit dem Professor Bernhard und man musste also berichten, was man gelesen hat und natürlich nicht nur die Primär-, auch die Sekundärliteratur. Auch zu seiner Orientierung gewissermaßen, denn ganz klar, ein Professor hat seine Assistenten, die Bücher lesen, die er auch kennen muss. Also das war ein ziemlich strenges Regime und das, glaube ich, war auch trug dazu bei, dass man sich disziplinieren konnte. Es war ein Jahresplan verlangt, also der sehr streng auch kontrolliert wurde innerhalb des Wissenschaftsbereiches. Man musste dann also Farbe bekennen, wie weit man gekommen ist. Und es war natürlich auch nicht ganz angenehm, dann Zeitverzug zu bekennen und Besserung zu geloben. Mir ist auch immer eigentlich aufgefallen, damals schon, glaube ich, dass es relativ normal war, dass man also von der Ausbildung bis zur Promotion an der gleichen Universität verblieb. Und das mag man ja auch sehr kritisch im Nachhinein sehen und hat also nicht unbedingt dazu beigetragen, dass man Wissenschaftskultur an anderen Universitäten vital kennenlernte. Für mich bedeutet es allerdings, geht es vielleicht nicht so ganz eingeschränkt, denn durch die Tatsache, dass Bernhard mit Beziehung zu einer Reihe von Wissenschaftlern anderer Universitäten hatte, die natürlich dann auch beitrugen zu diesen Arbeitsberatungen und den Kolloquia, die in größeren Abständen stattfinden, zu denen man auch beitragen musste. Also auf diese Weise hatte man dann doch einen Eindruck, was passiert in Jena, was passiert in Leipzig und so weiter. Also nicht nur aus den Zeitschriften, sondern hatte man doch ein bisschen Kontakt zu den Berliner, Leipziger und Jenenser Germanisten. Also beispielsweise, wie es für Sie heute üblich ist, dass man wechselt während des Studiums, war in meiner Studentenzeit eigentlich relativ ungewöhnlich. Also ich finde es ganz gut, dass man wechselt. Wenn man wiederkommt in Rostock und in Rostock absolviert, begrüße ich das sehr. Gut. Ja, natürlich auch während der Qualifizierungsphase war gefordert eigenständige Publikationen. Das will ich nicht weiter ausführen. Was ich sehr interessant fand für uns damals war, dass der Wissenschaftsbereich eine Verpflichtung eingegangen war, mit dem Theater und der Ostsee-Zeitung regelmäßig Rezensionen zu liefern. Das bedeutete, wir kamen in den großen Vorzug, sehr viel in die Theater zu gehen, ganz in dem ganzen Bezirk Rostock. Dazu gehört also Greifswald und Stralsund auch natürlich, die Theater dort. Und auf diese Weise, hat man einiges gesehen von innen in den Theatern und hat also auch an Proben teilnehmen können. Und das war sehr einträglich, glaube ich. Auch für den Rundfunk, also es gab so eine richtige einen Arbeitsvertrag zwischen den Medien und dem Wissenschaftsbereich und da waren wir dann auch eingebunden. die Stimme der DDR hat uns dann eine Stimme erlaubt. Gut. Vielleicht auch etwas zur, inwiefern gab es Möglichkeiten, mit ausländischen Universitäten und Wissenschaftlern in Kontakt zu kommen als Angehörige der Sektion Sprach- und Literaturwissenschaft. Es gab eine Reihe von Partnerbeziehungen, glaube ich, hieß das. Also Arbeitsbeziehungen zwischen Universitäten Rostock, der Universität Rostock und anderen Universitäten. Vor allen Dingen waren das natürlich dann die Universitäten des sozialistischen Auslandes, zu denen man dann auch delegiert werden konnte zu Dozentenaufenthalten. Ich war in Polen zweimal, in Torun und in Tschetschen. Weiter bin ich nicht gekommen. Es gab einen lebhaften Austausch mit Providence in den USA. Dazu bin ich nicht vorgeschlagen worden. Man ist sehr beneidet worden, wenn man auch nach Providence geschickt wurde. Das war sozusagen privilegierte Beförderung. Und wir hatten sehr vitale Beziehungen auch zu Kopenhagen und Aarhus, also in Dänemark. Da kann ich mich auch erinnern, dass also häufiger Germanisten von dort bei uns Veranstaltungen gehalten haben. Für mich bedeutete das nach 1989 eigentlich erst am Dozentenaustausch in das sogenannte kapitalistische Ausland teilzunehmen. Da war ich also in England dann, ich glaube es war 1992, nachdem ich vorher in Stockholm war, aber also als ich zurückkam, war ich dafür nicht auserkoren. Also gut. Eine Geschichte möchte ich erwähnen, die für sich vielleicht als Student noch interessant sein könnte. Wir haben, die Sektion Sprach- und Literaturwissenschaft hat während meiner Studentenzeit und auch während meiner gesamten Anwesenheit bis 1989 einen internationalen Hochschulferienkurs verantwortet, der hauptsächlich getragen worden ist, inhaltlich und organisatorisch von den Mitarbeitern und Studenten des Wissenschaftsbereiches Germanistik. Das heißt, die Studenten waren Studentenbetreuer Gruppen ausländischer Germanistikstudenten. Die kamen also wirklich aus aller Herren Länder, auch Amerikaner. Das waren die ersten Amerikaner, die ich kennengelernt habe, und Franzosen. Das war eine sehr spannende Zeit eigentlich, sehr heftige Diskussion. Ich kann mich sehr gut erinnern an Diskussionen um 68. mit Studenten aus der Tschechoslowakei. Und als Mitarbeiter des Bereiches haben wir dann also Unterricht gegeben, während 3 Wochen im Juli und August. Und das war jedes Jahr der Fall. Und so können Sie sich vorstellen, dass der Sommer auch kurz war, aber doch sehr interessant. Also zwar auch sehr anstrengend, weil die Nächte sehr kurz waren. Es wurde sehr viel gesungen. Wolfgang Dahl könnte davon sehr viel singen. Er war derjenige, der ein Liederbuch erstellte, und es war so ganz üblich, dass man dann vor den Veranstaltungen, wenn ein Vortrag gehalten wurde zur russischen Literatur oder zur deutschen Literatur, dann wurde vorher erst einmal sehr viel gesungen und dann war die richtige Temperatur angeheizt und dann konnte man nochmal so gut hören. Also das war eine sehr spannende Geschichte eigentlich, dieser Hochschulferienkurs, sehr arbeitsintensiv, aber man hat also auch sehr viel Neugier eigentlich befriedigen können, was also die Wahrnehmung der Welt außerhalb der DDR betrifft. Vielleicht noch ein paar Bemerkungen zu meiner aktuellen Arbeit. Also das kann man ja auch lesen auf der Homepage, aber ich kann es ja auch ein bisschen erwähnen. Tatsächlich 10 Jahren bin ich eingebunden teilnehmen an einem Forschungsprojekt, das an der Universität Göteborg beheimatet ist. Das heißt zur Darstellung von Zeitgeschichte in der aktuellen deutschsprachigen Literatur. Da gibt es hier im 2-Jahres-Rhythmus Kolloquia, an denen ich bislang immer teilgenommen habe. Und das bedeutet also, man hat Möglichkeit auch zu publizieren. Und da bin ich den schwedischen Kollegen und Kollegen sehr dankbar, dass sie das also so über 10 Jahre lang durchgehalten haben. Das ist ein internationales Forschungsprojekt und bringt also doch sehr viel Erfahrung auch ein. Ich habe mich seit etwa 10 Jahren vielleicht auch 12 Jahren, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung ein bisschen mehr interessiert für deutsch-jüdische Literatur, deutschsprachige jüdische Literatur, rückblickend seit der Aufklärung und vielleicht noch ein bisschen früher, also seit dem 17. Jahrhundert und habe das also besonders jetzt konzentriert, also auf das, auf die Literatur der sogenannten nachgeborenen Generation, die sogenannte junge jüdische Literatur. Das sind etwa 60-jährige, heute 60-jährige Autoren. Allerdings gibt es da auch noch eine noch später geborene Generation inzwischen, also die Generation Barbara Honigmann oder Schindel hat zum Teil ja auch schon wieder eine noch nachgeborene Generation hervorgebracht. Die sogenannten Überlebenden der Shoah und deren Kinder und deren Literatur gewissermaßen interessiert mich. Ja, ich glaube, natürlich habe ich während all der Zeit auch immer sogenannte gesellschaftliche Arbeit gemacht, mehr oder weniger. Das war auch ganz üblich, dass man also in der Gewerkschaft Mitglied ist erstens und zweitens auch irgendwelche Funktionen dann. Natürlich in der Schulzeit, ganz klar, ich war Pionier, ich war junger Pionier, war FDJler, bin dann Gewerkschaftsmitglied gewesen und war Seminargruppensekretär während der Studentenzeit. Da war ich dann Mitglied auch der Hochschulgewerkschaftsgruppenleitung, der HWL, weil man also als sogenannter SEMSEC, sehr schöne Abkürzung, dann auch Mitglied der Hochschulgruppenleitung war. Was ich sehr interessant fand, war, was mir damals eigentlich auch so die Möglichkeit gegeben hat, etwas kennenzulernen, worüber ich möglicherweise gar nicht gestolpert wäre. Es gab eine zentrale Frauenkommission an der Universität. Das war ein Organ der Universitätsgewerkschaftsleitung und die hat dann Frauenvertreterinnen aus allen Fachgebieten, Fachbereichen, aus allen Instituten der Universität zusammengebracht und da gab es, da war also die Frage natürlich, wie kommt es, dass, die altbekannte Frage, wie kommt es eigentlich, dass so wenig Frauen Professorinnen sind, wie kommt es, dass so wenig Frauen B-promoviert sind und so weiter. Wie funktioniert das Studium und die Qualifizierung für Frauen mit Kind? Also die Fragen, die uns heute genauso beschäftigen. Vielleicht war das Verhältnis damals ein bisschen günstiger, das wage ich nicht zu sagen. Ich habe überhaupt keine Zahlen, auch jetzt nicht nachgeschlagen. Also das war etwas, was mich eigentlich sehr, das war viele Jahre, von 72 bis 76, meine ich mich zu erinnern. Das war sehr interessant eigentlich und sehr mitteilsam für mich. Gut. Ich war auch Abgeordnete des Kreistages in Bützow, meine Stadt Schwan, in der ich lebe, seit meiner Verheiratung, gehörte zu dem Kreis Bützow und da habe ich für den Kulturbund kandidiert und wurde auch gewählt. Das fand ich sehr lustig. Weil der Kreistag wurde ja dann 1990 wieder aufgelöst, da war ich eigentlich noch gar nicht so richtig in Gange gekommen. Und seit ein paar Jahren, ich bin also der Kulturarbeit treu geblieben in meiner Heimatstadt oder in meiner zur Heimat gewordenen Stadt, muss ich eigentlich sagen, ich bin geboren in Greifswald. Da habe ich versucht, so im Kulturförderverein, wir haben einen sehr tüchtigen Kulturförderverein, da versuche ich ein bisschen Politik zu machen, indem ich also auch versuche, wissenschaftliche Vorträge zu organisieren. Und wenn Sie morgen Abend Zeit haben, da sind Sie herzlich eingeladen in die Kunstmühle Schwan. Jetzt mache ich ein bisschen Propaganda. Da wird Professor Holznagel einen Vortrag halten, nein, ein Gesprächskonzert anbieten, in dem er auch vorträgt, zum Rostocker Liederbuch. Morgen Kunstmühle Schwan, sehr günstig gelegen, direkt am Wege, 1930. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie wiedersehen würde. Und damit möchte ich erst einmal schließen.
Vielen Dank. Jetzt kommen wir zur Fragerunde, nachdem wir an einem Lebenslauf, der nicht ohne Spannung war, teilhaben durften. Ich darf jetzt die Rednerliste eröffnen. Da ich Hilde Michael vor mir sehe, Hilde Michael, möchten Sie etwas fragen? Gut, haben wir weitere Meldungen? Dann haben wir ja die beiden, ja, also erst Edmund, dann Harald, ne? Ja, Hilde Michael, bitte. Ach, die Protokollanten schreiben ein bisschen die Fragen mit, weil die beim Tonträger nicht ganz gut ankommen. Bitte, Hilde Michael.
Sie erwähnten mehrfach, dass Ihr wissenschaftlicher Fokus zu dieser Erdzeit auf Literatur der Bundesrepublik lag. Inwiefern wurden Sie da innerhalb des Forschungsbereiches gelenkt, beschränkt oder überhaupt nicht? Könnten Sie darauf etwas eingehen?
Also beschränkt, da nehme ich etwas auf, was ich vorher schon angedeutet habe. Die Beschränkung ergab sich einfach aus den materiellen Bedingungen. Ich kann mich erinnern, dass ich Hilsenraths Roman Nacht, ziemlich dicker Roman, Edgar Hilsenrath, Nacht, im Turm der Bibliothek von Leipzig gelesen habe, unter Verschluss. Das war schon merkwürdig. Gut, also die materiellen Bedingungen waren wirklich äußerst beschränkt. Wir hatten, glaube ich, damals ganz gut ausgestattete Bibliothek für unsere Verhältnisse, aber sie war natürlich beschränkt auf das, auch was uns interessierte. Also es wurde nicht wahllos angeschafft, konnte gar nicht, weil das wurde mit Mark, nicht mit Mark der DDR, sondern mit Valuta bezahlt. Also wir mussten die Bücher in der Bundesrepublik einkaufen, über Zwischenhändler zum Teil. Manchmal wurden sie in den USA auch bestellt und die kamen dann über Providence nach Rostock. Also unter dem Gesichtspunkt war das schon eine ziemliche Beschränkung. Und es war schwierig dann natürlich all das, die Informationen zu erfahren, die man nicht aus Büchern, also Rundfunk möglicherweise, Fernsehen so viel wie möglich, was ja auch nicht nur erlaubt war, Westfernsehen zu sehen. Also das war schon so ein bisschen Partisanenarbeit, so Untergrundarbeit, vielleicht, Entschuldigung, dass ich das sage. Gut, und dann gab es etwas, was für Sie vielleicht unvorstellbar ist. Es gab einen Ausschnittdienst. Und dieser Ausschnittdienst, der kam, ich glaube, wöchentlich ins Haus, den hatten wir dann zu sortieren. Das war ein Dienst, der, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, weiß ich gar nicht. Irgendwo in Berlin, ich weiß nicht, ob ADN oder wie auch immer, der wurde uns dazu geschickt und alles, was zur Literatur der Bundesrepublik in deutschsprachiger Literatur, deutschsprachigen Publikationsorganen, also sprich Zeitungen vor allen Dingen erschienen, das wurde ausgeschnitten und uns zugesandt mit Quellenangabe. Und wir hatten das dann zu sortieren, dem Professor vorzulegen und dann eben auch zu referieren bei den vorher schon genannten wöchentlichen Zusammenkünften, also gewissermaßen informierter zu sein und Vorlauf zu schaffen. Aber natürlich, wenn ich das im Nachhinein denke, äußerst beschränkt. Aber viel, viel. Also das Zeitungsarchiv lag im Rostocker Hof, das war ein ehemaliges Bad. Und da lagen dann die Zeitungen, die wir kriegten. Wir kriegen eine neue Züricher Zeitung. Und manchmal auch die Zeit, die war dann aber in der Bibliothek, also in der UB war die vorhanden. Der Spiegel war vorhanden, aber natürlich alles wirklich mit Schwierigkeiten. Der Zugang, man hatte dann also einen Ausweis vorzulegen vom Forschungsgruppenleiter, eine Bewilligung, dass ich also zum Beispiel in Leipzig oder in Berlin in der Bibliothek dann eben die und die Literatur lesen durfte zu Forschungszwecken. Diese Literatur, die wir dort, die Bibliothek, die aufgebaut worden war zur bundesrepublikanischen Literatur, war auch, der Leserkreis war also beschränkt. Es war also keine öffentliche Bibliothek in dem Sinne, es war eine Forschungsbibliothek. Die war nicht ausleihbar für jedermann. Ich kann mich gut an einige Zusammenkünfte erinnern, dass jemand kam und sagte, ob musste dann also von Werner den unterschriebenen. Gut, also das war wirklich sehr beschränkt. Ich kann das heute ein bisschen hemdsärmeliger sagen, als ich das damals überhaupt erstens wahrgenommen habe und später auch mit Schrecken eigentlich, oder Schrecken ist nicht das richtige Wort, mit Erstaunen, mit welchem Enthusiasmus wir trotzdem an diese Arbeit gegangen sind. Es hat uns interessiert, also wir waren natürlich dadurch gut informiert, was hat Weiser geschrieben, was hat Grass geschrieben, was hat Böll geschrieben, worüber reden die gerade und so weiter. Also das hat natürlich irgendwie, und man konnte das gut jetzt in den Zusammenhang auch der DDR-Literatur bringen. Also die Differenzen und Gemeinsamkeiten und Differenzen oder Unterschiede feststellen. Gut, ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe.
Edmund Fanny?
Sie haben gesagt, dass es vor der Wende einen Förderplan für schwangere Studierende gab. Welche Art der Förderung konnten diese vor und nach der Entbindung erwarten? Und wie kann man die Situation mit der heutigen vergleichen?
Ein schweres Kapitel. Also ich kann mich erinnern, dass ich also als sogenannter Seminargruppenbetreuer, man muss ganz oben anfangen, es war nicht unüblich, als Student ein Kind zu kriegen. Als Studentin. Das war nicht unüblich, weil die Gegebenheiten waren gut eingerichtet. Es war die Möglichkeit, die Universität hatte eine Kinderkrippe, einen Kindergarten. Die Plätze waren natürlich begehrt und man musste auch warten, aber es gab die Möglichkeit. Also das war sozusagen von die, und der Seminargruppenbetreuer hatte also dafür zu sorgen, dass die jeweilige Studentin dennoch pünktlich studieren konnte. Also man hat dann zu organisieren Konsultationen und also den ganzen Katalog an Fördermaßnahmen. Nicht, die Prüfungen wurden nicht erlassen, aber sie wurden dann verschoben. Also das, sowohl das Zeitmanagement als auch das Wissenschaftsmanagement, will ich mal sagen, war sozusagen zu organisieren. Und das war mit Unterschrift dann auch zu besiegeln und dafür hatte man dann also auch gerade zu stehen. Ich kann mich gut erinnern, dass ich in einem Fall, also auch wenn zum Beispiel eine Studentin, in einem Fall, ich habe das Mädchen vergessen, wie es hieß, die hat dann aufgehört zu studieren, weil sie das einfach nicht, also aus unterschiedlichen Gründen möglicherweise nicht gepackt hat. Also studieren, Mutter sein und Ehefrau sein und so weiter. Ich musste mich dafür verantworten, warum ich das nicht ordentlich geschafft habe. Ich sehe noch heute, welche Kollegin ist sehr, sehr kategorische, sehr sympathische Frau, aber sehr kategorisch. Also ich war gewissermaßen da, hatte die Erwartungen nicht erfüllt, die an mich gestellt waren. Ich erzähle es jetzt vielleicht ein bisschen restriktiver, als es wirklich war. Aber es war also, und also ich habe vor ein paar Tagen gemeinsam mit mich mit ehemaligen Kommilitoninnen getroffen. Wir waren, habe ich ja erwähnt, nur Frauen in der Mehrzahl, also ein Mann. Alle haben während des Studiums Kinder geboren. Manche sogar zwei. Und dennoch haben sie also rechtzeitig abgeschlossen. Ich will nicht übertreiben, aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass man also dann also unter die Fittiche des Seminargruppenbetreuers geriet und da wurde dann also dann manövriert. Natürlich war das ganz klar, man musste das irgendwie auch leisten, also geschenkt wurde. Und wir haben damals eine Reihe Prüfungen gehabt, Zwischenprüfungen, mehrere Zwischenprüfungen. Also alles, was Ihnen jetzt leider erspart bleibt. Leider sage ich, weil also ich weiß ja, dass die Examensprüfung in vielen Fällen die erste Prüfung ist. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf den psychischen Haushalt, mit dem man die Prüfung angeht.
Harold Hanni?
Sie hatten berichtet, dass Rostocker Wissenschaftler Auslandsaufenthalte in Providence hatten. Mich würde interessieren, wie im Gegenzug Wissenschaftler aus Providence in Rostock Besuche abgeleistet haben und wie abliefen. Es dort insbesondere in Sicht auf, ob es offensichtliche Begleitung von Staatsorganen gab.
Also es waren aus Providence waren Leute da. Ich kann mich an einen erinnern, der ist später auch nochmal hier geworden. Ich glaube, er war das, Professor Smith, der hat über Kafka gearbeitet. Und das war dann üblich, dass sie im Wissenschaftsbereich Vorträge halten und dann aber auch Lehrveranstaltungen machen. Eine Lehrveranstaltung mit dem Prof. habe ich nie erlebt, also da war ich wahrscheinlich auch, also erstens nicht mehr im Studienalter und zweitens habe ich dann wahrscheinlich selber gearbeitet. Aber ich kann mich erinnern, dass also wenn Gäste aus dem Ausland da waren, es in der Regel war, egal woher die kamen, dann wurden Vorträge im Wissenschaftsbereich gehalten und man hatte die Chance, also auch mit denen dann über Auslandsgermanistik zu sprechen. Was den zweiten Teil Ihrer Frage betrifft, darüber kann ich nichts sagen. Also ich, die waren da und wir haben die gehört. Und wer da noch gehört hat, halte ich für sehr wahrscheinlich. Aber es wäre merkwürdig, wenn es nicht so wäre.
Ja, ich habe jetzt René Ide und dann Steffen Bild, ist das richtig?
Ergänzend vielleicht dazu, also das war ja schon so eine Art Partnerschaft auf wissenschaftlichem Gebiet mit der Uni, hatten Sie gesagt. Mhm. In Providence, wie kam so eine Partnerschaft zustande und wie erklärte man das Leuten, die so vielleicht meinten, eigentlich sind sie Imperialisten, unsere Feinde, wenn man das jetzt aus Historikersicht sieht, wie hat man das den Studenten so erklärt?
Das weiß ich gar nicht, wie wir das erklärt bekamen oder so. Also auf jeden Fall, also es gab Universitätspartnerschaften und die bezogen sich also nicht nur auf das Germanistische Institut oder den Wissenschaftsbereich beziehungsweise die Sprach- und Sektion Sprach- und Literaturwissenschaft. Häufig war es sogar so, dass es, also ich weiß es auch mit Göteborg, mit Schweden, das lief erst über die Naturwissenschaften, weil man sich da auch eben mehr unter Umständen davon versprach, also ökonomischen Gewinn unter Umständen, nicht also durch Forschungskooperation. Wobei Forschungskooperation und Wissen und Lehraustausch war, also immer gekoppelt, ne, ganz klar. Man war natürlich auch sehr interessiert, Forschungsprojekte miteinander zustande zu bringen, ist ja ganz klar. Das bindet über Jahre dann und ist dann auch ein bisschen unabhängig von der jeweiligen Professur, von der Person, also personenunabhängig. also wie meine Studenten, also das war, ich weiß nicht, wir haben das zur Kenntnis genommen, dass die Welt größer wird und es ist ja prima, dass da Leute aus den USA kamen. Aber ich glaube, also ich kann mich nicht erinnern, dass es da große politische Diskussionen, also wenn ich jetzt beispielsweise an den Mann aus Providence denke. Also ich wüsste nicht, dass wir mit dem über den amerikanischen Imperialismus und über die Israel-Politik gesprochen haben. Das beschränkte sich in meiner Erinnerung, glaube ich, das ist so lange her, also ich glaube, dass es so war, das beschränkte sich wirklich eher auf die Kenntnisnahme, was passiert in der Germanistik in den USA. Denn da war unsere Einsicht ja auch nicht so ganz nicht so ausgeweitet. Ne?
Und aus Kontakt gekommen mit dieser Universität in den USA?
Das weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass der Professor Bernhard, mit dem ich, also in dessen Forschungsgruppe ich war, dass der also mit diesem Professor Smith sehr enge Beziehungen pflegte. Und dass darüber also auch lustigerweise dann der Bücheraustausch erweitert wurde. Da war der frühere UB-Direktor Professor Jügelt, finde ich, ein unheimlicher, Sie sagen das Wort. Also er hat wirklich Lücken gefunden, von denen man glaubt, dass sie nicht. Und über den Umweg, also die bundesamerikanische Literatur wurde über den Umweg von Providence nach Rostock geschickt. Also ist ein bisschen verrückt, aber so war das. Aber ich kann, also heftige politische Debatten kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Vielleicht habe ich auch nicht daran teilgenommen, das ist also durchaus möglich.
Darf ich zwei Ergänzungen einschieben? Herr Jügelt hat das vor allem im Tausch gemacht. Die Amerikaner brauchten DDR-Literatur, die Bundesrepublikaner nicht. Dann hat er das nach Providence getauscht und die haben dafür Bücher gekauft aus der Bundesrepublik und mit Lund hat das genauso gemacht. Das Zweite, es gab also die auf der oberen Ebene der Rektorate gab es die Vereinbarung, dann gab es jetzt das Direktorat für Auslandsbeziehungen. Ja. Denn Herr Moll war da lange der Leiter. Die haben das organisiert. Und dann, das wurde vereinbart, war angeordnet, da wurde nicht hinterfragt, wurde gemacht. Schluss.
Und in diesem Falle war man froh, natürlich.
Ja.
Wie gesagt, wenn die Möglichkeit bestand, eben Dinge kennenzulernen, die man durch eigene Möglichkeiten gar nicht erfahren konnte. Ne?
Jetzt habe ich Steffen Wild, dann habe ich Axel Büssen.
Sie haben davon gesprochen, dass Sie zu DDR-Zeiten so ein Habilitationsvorhaben hatten, was nicht zustande gekommen ist. Haben Sie das nach der Wende nochmal in Angriff genommen? Oder?
Nee, leider nicht, niemals. Ich habe mich wirklich dann eben der Tatsache ergeben, muss ich sagen, dass also das Lehrdeputat zeitweise ziemlich hoch lag und habe das dann also einfach aus dem Auge verloren, also sozusagen an der wissenschaftlichen Qualifizierung in dieser Form zu arbeiten. Heute sage ich eigentlich leider, ich hätte es tun sollen. Aber ich habe mich irgendwie in die Verhältnisse da so hineinbegeben und habe die Verhältnisse über mich herrschen lassen. Also insofern bin ich keine vorbildliche Wissenschaftlerin, was die Verfolgung, also die zielgerichtete Verfolgung eben der Stufen der wissenschaftlichen Qualifizierung betrifft.
Axel?
Ja, ich würde gerne nochmal das Thema aufgreifen, was Sie hier eben angesprochen hat. Die Westliteratur, ich finde es ja sehr erstaunlich, wo doch eigentlich ja die Zensur war, dass dann auch darüber geforscht wurde und auch gelehrt wurde. Waren Sie da völlig frei oder gab es schon die Maßgabe, bitte, am Ende sollte doch rauskommen, dass die kapitalistische Literatur irgendwie problematischer ist als unsere oder wie auch immer?
Na, erstmal war herauszufinden, was überhaupt passiert. Also was überhaupt geschrieben wird, worüber geschrieben wird, wer was schreibt. Und also wirklich also der Versuch, den Entwicklungsprozess also wirklich zur Kenntnis zu nehmen, zu lesen, zu kennen und zu bewerten. Natürlich, wenn Sie die alten Texte nachlesen, dann muss man schon sehr nachdenklich werden. Ich glaube, dass wir sehr gemessen haben an unserem Literaturverständnis, an unseren Literaturverhältnissen. Und wir waren auch der Meinung, dass also die sozialistischen Literaturverhältnisse die besseren sind. Beziehungsweise, dass Handschriften und Themen, die hier Usus waren, eben der Maßstab war für das, was dort passierte. Wir sind damals ja auch ausgegangen von Lenins Überzeugung, dass es also in der bürgerlichen Gesellschaft zwei Kulturen gibt. Das kann man bei Lenin nachlesen. Und demzufolge sich auch zwei Literaturen entwickeln. Also die sogenannte antifaschistische, in diesem Fall antifaschistische Literatur, beziehungsweise ja, antikapitalistische, antifaschistische Literatur, die sich natürlich auch in Themen ausdrückt. Also wo findet diese Literatur ihre Themen? Und zum anderen also die sozusagen sogenannte bürgerliche Literatur. Und wo macht die bürgerliche Literatur, zu denen man natürlich auch Böll zählte und Walser, wo macht sie den ersten Schritt in Richtung eben auf diese zweite Kultur? Ich sage das so ein bisschen, also natürlich, wenn Sie die alten Texte angucken würden, würden Sie sagen, naja, das kann man ja wohl nicht heute mehr vertreten. Alles entsteht aus seiner Zeit heraus und man lernt dazu und guckt aus 40 Jahren Abstand natürlich auch die Dinge anders, ganz klar. Aber also die Frage nach der Freiheit, also das Grundthema war, also Bernhard war derjenige, der hat über Böll, er war der Erste, der über Böll gearbeitet hat, damit war er sozusagen ein Pionier der DDR, ihn überhaupt hoffähig zu machen, akzeptabel zu machen, und dann hat er dafür gearbeitet, dass dieses BRD-Projekt zustande kam. Also es sollte eine Geschichte der Literatur der BRD erstehen, eine Publikation. Und das ist dann auch erschienen, können Sie nachlesen. Und was wollte ich sagen? Und da war natürlich innerhalb dieses Projektes wurde festgelegt, über welche Autoren wird gearbeitet und welche werden nicht bearbeitet. Insofern schon, ich glaube, jedes Projekt hat sozusagen Gegenstände, die hineinfallen und Gegenstände, die rausfallen. Zu Recht oder zu Unrecht, das macht man verschieden. Ja.
Kolja Triglaff und dann Robert, ne?
Sie sagten, dass Sie Seminargruppen, die Sie kreieren waren. Mhm. Können Sie kurz beschreiben, welche Funktion Sie als eine solche erfüllen? Mhm.
Also ich wurde ja Student 1967 und da war es üblich, dass man, bevor man überhaupt studierte, 4 Wochen gemeinsam einen Ernteeinsatz machte. Also im August, September, irgendwie so die Übergangszeit war das. Es war ganz lustig, wir haben Kartoffeln gesammelt in Ziesendorf und irgendwo bei Schwerin, dann, Futterrüben, also Zuckerrüben gesammelt im Oktober bei Frost. Das war nicht mehr so lustig. Also 4 Wochen hat sich sozusagen die Gruppe der später gemeinsam Studierenden Jungen und Mädchen getroffen, da wurde dann ein kommissarischer Seminargruppensekretär eingesetzt von der jeweiligen Hochschule, In diesem Falle war ich das für die Gruppe von etwa 25 Menschen. Wir haben dann in Ziesendorf uns 4 Wochen aufgehalten, haben wie gesagt tüchtig Kartoffeln gesammelt und dann kamen sehr häufig die Wissenschaftler des Wissenschaftsbereiches und haben uns dann gesagt, wie es weitergeht. Also sozusagen erste Studienberatung mit uns betrieben. Und wir haben auch viel miteinander gelacht. Also das war erstens, war festgelegt, wahrscheinlich, weil ich vorher auch schon Freundschaftspionierleiter war, das heißt FDJ da so Gruppenleiter war. Und ich nehme an, dass man auch solche Leute ausgewählt hat, die schon irgendwie solche Funktionen bekleidet haben. Das war ziemlich anstrengend, muss ich sagen, weil man ja auch kritisiert wurde. Das mochte ich natürlich als junger Mensch genauso. Gut, und dann gab es eine richtige Wahl, nachdem die Gruppe sich zusammengefunden hatte als Studiengruppe. Und dann war ich für die Zeit, bis also mein erstes Kind geboren wurde, 1969, also die ersten beiden Jahre, dann gewählter Seminargruppensekretär. Und das war eine Funktion also innerhalb der FDJ, der Freien Deutschen Jugend. Und ja, da hatte man für Verschiedenes zu sorgen. Erstens, dass alle gut studieren, dass sie FDJ-Arbeit machen, dass sie politische Bildung wahrnehmen, am FDJ-Studienjahr teilnehmen. Wenn man nicht teilnahm, wurde man sehr kritisiert. Dass man ML-Studium fleißig betrieb und überhaupt erfolgreich studiert. Also das war manchmal, es war mit viel Arbeitsaufwand natürlich, also mit vielen Versammlungen verbunden. Hatte aber auch den Vorteil, dass man viel kennenlernt. Also wenn man eine Funktion ausübt, hat man ja mal zwei Dinge zu tragen. Einerseits die Last der zeitlichen Anbindung und auch der Besetzung eines Teils des Gehirns mit Dingen, die man mehr oder weniger mag. Wobei ich muss sagen, ich mochte sie mehr, nicht weniger. Und zum anderen also dann natürlich auch, man lernt Leute kennen. Nicht? Man kriegt manchmal einen Blick, den man als jemand, der keine Funktion ausübt, nicht hat. So habe ich das für mich jedenfalls immer gesehen, ne?
Gut, Robert Gredner.
Mich interessiert die GIF-Bibliothek. Weil ich kenne die Bibliothek nur als einen Ort, hingehen, Buch aus dem Lesen. Und dieses komplett gegensätzliche Konzept von einer Bibliothek, die echt Bücher noch unter Verschluss halten muss, wie mir fällt schwer, die Frage zu formulieren, wie war das alles organisiert da drin?
Das war organisiert wie eine richtige Bibliothek. Also es gab Karteikarten, die wir ausgefüllt haben, wenn neue Bücher kamen. Also es kamen dann waschkörbeweise, wenn Bücher kamen, und dann mussten die natürlich katalogisiert werden. Und das haben dann die Assistenten gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die schon, die hatten glaube ich noch keine Nummer. Das muss ich sagen, weiß ich nicht. Da müsste man Jügelt fragen, zum Beispiel. Aber ja, und dann mussten die verwaltet werden natürlich. Also dann wurde Kartei geführt, wer wann ein Buch, also ganz normal, wer wann ein Buch ausleiht. Die waren ja damals noch nicht digitalisiert, die Nummern. Das waren dann Karteikarten, die man richtig führen musste. Und sortieren und aufräumen und so. Also das war...
Aber es war doch eine Bibliothek, wo nicht jeder einfach...
Nein. Also wenn sie gekommen wären, hätten gesagt, also ich möchte gerne Borchert lesen oder Böll, völlig ungefährlich, dann hätte ich sie gefragt, sind sie autorisiert, also haben sie machen sie eine Forschung, wer hat ihnen die Unterschrift gegeben? Und sie hätten Unterschrift haben müssen, so wie ich es vorhin erwähnte, und da hätten sie das auch lesen können. Ich übertreibe, aber es ist so. Das war also im Nachhinein gesehen... war das schon alles sehr... Es waren die Bedingungen. Also natürlich, dieses Hüten hatte natürlich auch damit zu tun, wenn das Buch weg war, wir hätten es nicht wiederbekommen. Nicht? Also das wurde angeschafft unter schwierigen... Es war eine schwierige Geburt, das Buch zu haben. Und dann musste es natürlich auch gehütet werden, damit es also für Forschungszwecke... Es war eine Forschungsbibliothek, für Forschungszwecke zugänglich ist. Das ist ja nicht ganz unüblich, dass Forschungsbibliotheken also separiert werden, ne? Jedenfalls in diesem Falle war das so. Und ja.
Gut. Ihren Namen habe ich ja vergessen.
Kann man meinen?
Ja, ich soll es eigentlich wissen.
Und die Kommilitonin danach?
Anne-Lüder, ja. Also Stefan Meinenburg.
Also mich würde interessieren, wie haben Sie die Wende 89 im Institut Germanistik erlebt? Also wie sahen die Veränderungen aus und wie war auch das Klima unter Ihren Kollegen? Weil waren ja doch sehr einschneidende Veränderungen.
Ja, das war schon eine sehr hitzige Zeit. Sehr schnell, sehr viel Verschiedenes von einem Tag zum anderen, unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten. Es wurde viel, ich habe so die Papiere, glaube ich, irgendwo auf dem Boden auch noch. Das habe ich jetzt noch nicht ausgegraben. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht wegwerfen. Es wurde sehr viel Papier produziert. Das heißt, Papier, auf dem stand, wie soll es weitergehen? Also wie soll das Wissenschaftskonzept sein? Weniger Personalpolitik, die wurde ja nicht unbedingt innerhalb des Institutes gemacht. Auch, also es gab sehr viel persönliche Gespräche. Heinz-Jürgen Stassack war damals Institutssprecher, der erste Institutssprecher im Zusammenhang mit den Veränderungen. Und eine Kollegin, die leider nicht mehr lebt, Frau Christa Koplow, Sie sind zu jung, Sie können bei ihr nicht mehr Mittelhochdeutsch gelernt haben, war der Sekretär. Und also es gab sehr viele Versammlungen. Ich habe den Eindruck, wir haben Tag und Nacht Versammlungen gehabt, weil sich erstens sehr viel auch außerhalb der Universität veränderte, sehr schnell Nachrichten, die man gestern noch nicht, von denen man gestern noch nicht ahnte. Wie gesagt, ich weiß es auch von meinem Mann und von anderen, also Kollegen, die an anderen Instituten waren, es wurde sehr viel Konzeptionelles erarbeitet. Weil wir überzeugt waren eine lange Zeit, dass wir jetzt sozusagen, dass man irgendwie mit dem Bestand der Mitarbeiter, die da waren, neu anfängt, anders anfängt, also und etwas macht, was man vorher vielleicht nicht hätte machen können und so weiter. Dann sind natürlich aus ganz unterschiedlichen Gründen Mitarbeiter weggegangen aus dem Institut, aus der Fakultät, aus der Sektion. Manche haben sehr früh gemerkt, dass sie keine Chance haben, dass die Reduzierung des Personals ins Haus steht. Haben versucht, sich in der Schule zu bewerben. Das haben einigen ist es gelungen, dass sie dann Lehrer waren an erweiterten Oberschulen. Es sind auch Kollegen ausgeschieden aus Gründen der Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit, was sich Stück für Stück dann entwickelte und sich darstellte. Das war nicht so ganz leicht, das verarbeiten, weil man mit einer Reihe von Kollegen sehr vertraut war und auch sie als sehr gute Lehrer akzeptiert hat. Und die Tatsache, dass sie also dann nicht mehr da waren, war schon, also für mich, weil ich habe Ihnen ja gesagt, ich bin da Studentin und bin sozusagen hier groß geworden. Sodass ich, dass diejenigen, die vorher mein Lehrer waren, auch als Kollege jetzt viele Jahre kennengelernt habe mit ihnen. Ja, was soll ich noch? Es war furchtbar schnell, also furchtbar schnelle Zeit. Und manches auch sehr unverständlich. Viele Nachrichten, die man dann empfangen hat, betrafen Dinge, von denen man wirklich keine Kenntnis vorher hatte oder aber nicht genügend Fragen gestellt hat, um diese Kenntnis zu haben. Ich kann mich erinnern an was ganz Merkwürdiges. Also ich habe in Schwan gewohnt, wohnte damals und lebt da noch. Da gab es dann diese Demonstrationen und ich wollte wissen, was da besprochen wird, worüber die Leute denken und was sie wollen, wohin das gehen soll. Und dann gab es ein Schild, das hieß Mecklenburg-Vorpommern. Dahinter sind, dann ist der Zug. Ich verstand nicht, warum ich jetzt plötzlich so Mitglied eines Landes sein sollte. Also, ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können. Also, es war so eine Zuordnung, die für mich überhaupt zunächst überhaupt gar keinen Sinn machte. Also es war keine Vergrößerung, sondern eine Verkleinerung, hatte ich damals den Eindruck. Ich habe gebraucht zu verstehen, was da unter diesem Demonstrationsschild vor sich geht. Ich bin dann so ein bisschen seitlich gegangen und habe mich dann erst später dazu gestellt, bis ich das verstanden oder vielleicht eher verstanden habe.
Nur zur Erklärung, Föderativstaat statt Zentralstaat, das war damals die Sache. Und es kam ja die Forderung nach Schaffung der alten Länder, kam überall auf.
Weil die abgeschafft waren vorher, nicht? Die waren, ich glaube,
1952
schon.
Einführung der Bezirke. Umfassender
Aufbau. Sie sind der Historiker, ich bin nur der Zeitzeuge.
Anne Lüder.
Ja, Sie haben kurz das Seminar gehabt, das System angesprochen in der DDR. Und mich würde interessieren, ob Sie das vielleicht kurz mal skizzieren können und vielleicht auch nochmal Vor- und Nachteile darstellen können zu dem heutigen System, was ja vielleicht aus unserer Sicht viel freier ist als im Seminar.
Freier und notwendiger, dass sie selbst sehr viel mehr organisieren müssen. Also das hatte tatsächlich, das war wie eine Schulklasse. Man wurde immatrikuliert und wenn man nicht zwischenzeitlich exmatrikuliert war, traf man sich bei der Verleihung der Diplomurkunde auch wieder. Das hatte den Vorteil, dass man also jede Veranstaltung, die ich besucht habe, habe ich mit dem gleichen Personal besucht. Es sei denn, es hat jemand gefehlt. Kam selten vor. Also das war, und es wurde auch sehr kontrolliert, also Anwesenheit wurde kontrolliert. Ich mache das heute auch, um die Übersicht zu bewahren. Also das war schon ein fester Bestand an Mitgliedern eines Seminars und also die sozusagen das Zusammenkommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen war, wir waren Germanistik- und Slawistik-Studenten und wir hatten sozusagen alle gleiche Inhalte ständig im Kopf und mussten nicht von Geschichte auf Germanistik umschalten, ich sage mussten jetzt mal in Anführungsstrichen, sondern waren sozusagen immer im gleichen Verband. Und hatten einen festen Stundenplan. Dann dazu noch diesen Seminargruppenbetreuer, den wissenschaftlichen, also jemand aus dem Wissenschaftsbereich, der uns ja Studienberater war und auch natürlich Seelentröster unter uns. Also wenn man ein gutes Verhältnis hatte, zum Freund werden konnte. Also es war ein ziemlich fester Verband. Hatte den Vorteil, dass man also organisatorisch eigentlich nichts zu tun hatte. Der Stundenplan stand fest, auch die Folge der Veranstaltung stand fest, also stand fest, dass ich erst den Grundkurs Lyrik machen muss, dann mache ich den Grundkurs Dramatik und dann mache ich den Grundkurs Prosa. So, dann, also das war ein ziemlich festgefügtes agglutinierendes, weiß ich nicht, also System, es war auch festgelegt, welche Vorlesung ich wann hören musste. Also das fing an mit der alten Literatur und hörte auf mit der Weltliteratur, wenn sie dann unterrichtet wurde. Ne? Also es war ein ziemlich überschaubares, also für mich als Student überschaubares System und die Praktik war sozusagen gemacht. Also ich musste nichts organisieren. Das hatte natürlich im Nachhinein gesagt, es wurde sich gekümmert, ich musste mich nicht kümmern. Ich musste eigentlich nur gut studieren. Ne? Ich musste also den Anforderungen genügen. Es hatte wirklich den Nachteil, dass man also, wenn man es nicht wollte und betrieb und nicht selbst den Ehrgeiz hatte, kaum über die eigene Fakultät beziehungsweise über den eigenen Wissenschaftsbereich hinaus guckte. Schon durch die Kopplung, also war ich natürlich auch bei den Slawisten dann irgendwie zu Hause, aber mit den Historikern hatte ich nur Verbindung, weil mein Mann Historiker hatte. Mit den Sportwissenschaftlern eventuell nur in der Vorlesung, weil da saßen dann alle zusammen. Ne? Also das hatte schon eine begrenzte Wahrnehmung zur Folge, würde ich im Nachhinein sagen. Und welche Nachteile noch? Ja, dass natürlich der Kopf dann kleiner bleibt, nicht? Je weniger man wahrnimmt. Es war aber überschaubarer, glaube ich, also die Schwierigkeiten, die Sie jetzt haben, auch aus unterschiedlichen Fachkombinationen dann eine bestimmte Lehrveranstaltung zu einem bestimmten Termin wahrzunehmen. Die Schwierigkeit war uns genommen.
Ja, weitere Fragen? Den Namen habe ich vergessen.
Freitag, Anna Franziska.
Anna Franziska Freitag, ja.
Sie sagten, als Sie zu Beginn des Referats sozusagen darüber verreden, bis Sie an die Uni gekommen sind, eigentlich wollte ich mal Lehrer werden. Gab es denn den Zeitpunkt, wo Sie sich das erste Mal darüber nachgedacht haben, doch an der Universität zu bleiben? Was waren die Gründe dafür?
Schwierige Frage eigentlich. Also Lehrer wollte ich wirklich werden. Ich habe immer das irgendwie ganz toll gefunden, anderen Bescheid zu sagen. Wir kennen uns. Franziska hat verschiedene Seminare bei mir wahrgenommen. Vielleicht ist es so. Also das war irgendwie so mein Bedürfnis. Ich hatte so Kontakt mit Menschen und mit Kindern und selber klüger werden natürlich auch durch Lehren. Das fand ich schon ganz spannend. Ich glaube, ich hatte auch zum Teil ganz gute Lehrer, die irgendwie Spaß hatten am Unterrichten. Gut, warum ich dieses Forschungsstudium, also das habe ich, glaube ich, eigentlich auch betrieben, weil ich in diesem Diplomkurs war und die Zusammenarbeit mit dem Bernhard ganz gut funktionierte. Und ich dachte, na, warum sollst du es nicht machen? Wie weit ich das treiben würde und, also wie gesagt, ich hatte keinen Karriereplan im Kopf. Soweit habe ich damals überhaupt nicht gedacht. Und dann gab es also, als ich das noch gar nicht zu Ende getrieben hatte, war durch irgendwelche Stellenveränderungen an der Sektion möglich, dass ich Assistenz wurde. Da habe ich gedacht, na gut, warum sollst du das nicht machen? In die Schule kannst du ja immer noch gehen. Also die Option hätte ich ja immer noch gehabt, nicht? Und es war auch nicht üblich, dass man, oder nicht in jedem Fall, nicht regulär, dass man an der Universität bleibt. Das hat sich bei mir so gefügt. Es war auch durchaus normal, dass man promoviert hat und dann in die Schule gegangen ist. Oder irgendetwas anderes. Aber es war schon damals nicht ganz unproblematisch, als promovierter Lehrer, als promovierter an der Schule zu landen. So eine bestimmte Berührungsangst mit dem vermeintlichen Akademiker, das ist, mag jetzt so eine persönliche Wahrnehmung, hat es schon gegeben, sodass ein unpromovierter Lehrer eigentlich, Also das hat sich, ich kann es eigentlich gar nicht anders sagen, es hat sich so Stück für Stück irgendwie ergeben und dann fand ich das wahrscheinlich die Bindung auch an dieses Forschungsprojekt und natürlich auch, man bindet sich auch über Personen, wenn man miteinander arbeitsmäßig auskommt. Wenn das ganz anders gewesen wäre, wenn ich da auf Widerstand gestoßen wäre, hätte ich gesagt, nee, das machst du jetzt gar nicht mehr, weil das nicht funktioniert. Ne? Also das ist ganz banal eigentlich. Und dann natürlich Stück für Stück habe ich gemerkt, dass es mir, und ich hatte ja mit Lehre zu tun, nicht? Also von Anfang an, insofern war da diese Anfangssehnsucht oder Anfangsbedürfnis war gestillt. Und weitaus weniger Stunden natürlich als in der Schule. Also meine Kolleginnen, die an der Schule arbeiten, die haben, ich will es nicht aufrechnen, aber da gibt es ja auch Unterschiede, dass man zwar dann auch andere Aufgaben hat, also Forschungsarbeit zu leisten hat, aber vielleicht auch den Arbeitsalltag anders organisieren kann.
Ich habe mich jetzt auch schon auf die Rednerliste gesetzt und habe eine Frage zum Verhältnis der Philosophie, also des Marxismus, Leninismus zur Literaturwissenschaft. In den 50er Jahren nach der zweiten Hochschulreform gab es ja heftigen Streit, Epping-Emme, dem ich mal nachgegangen bin. Da ging es darum, es solle eine marxistisch-leninistische Literaturwissenschaft aufgebaut und als verbindlich vermittelt werden. Es sind also schon Andeutungen von Ihrer Seite gekommen, die aber eher den Schluss zu lassen, na, so streng war das ja eigentlich nicht. Können Sie dazu etwas sagen? Gab es eine festformulierte marxistisch-leninistische Literaturwissenschaft, die dann, wie Sie ja sagen, als Maßstab verwendet werden konnte gegenüber der bundesrepublikanischen, da gab es ja vielleicht einmal ein Klassenbündnis mit dem so, naja, mit dem Böll so ein bisschen, vielleicht mit dem Gras, weil die ja kritisch gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft war. Aber war das von der Basis einer festen
ML, einer fundierten Literaturwissenschaft aus? Oder war dieses ML eigentlich mehr so ein allgemeines politisches Bekenntnis, das schwang irgendwie mit und dann machte man ganz normale Literaturwissenschaft?
Schwierige Frage. Also natürlich, es gibt den Begriff und wenn man die alte Literatur anguckt, ganz klar ist, es wurde gesprochen von einer marxistisch-leninistischen Literaturwissenschaft. Aber unter diesem Label ist ganz Verschiedenes passiert natürlich. Also da müsste man wirklich sehr genau hingucken, welche Forschungsthemen sind bearbeitet worden, wer hat worüber gearbeitet, wer hat sich mit der marxistisch-leninistischen Literaturtheorie, was ist da gemacht worden. Also der Name ist das eine und was tatsächlich also unter diesem Begriff wissenschaftlich gemacht wurde, das ist, glaube ich, das muss man einfach dann untersetzen, muss fragen, womit haben sich die Leute beschäftigt. Natürlich, es war immer irgendwie, schon notwendig herauszufinden, dass gefragt wurde nach dem geschichtlichen Progress und nach den Kräften, die diesen Progress repräsentieren. Und natürlich in unserem Falle auch nach der Literatur, die diesen Progress repräsentiert. Das heißt, wenn ich mich beispielsweise ans 19. Jahrhundert, auch wieder fällt der Name vielleicht wiederholt, weil er den Lehrstuhl auch besetzt hat, neueste Literatur. Bernhard hat besonders gerne das frühe 19. Jahrhundert gelesen, weil da Börne und Heine natürlich zu Hause waren. Viele andere Dinge, die da noch passieren, also Lenau oder Eschenbach oder sonst was, würde ich sagen, jetzt aus dem Nachhinein, weil ich da jetzt mehr Bescheid weiß als früher, haben im gleichen Maße nicht so eine Rolle gespielt. Uns haben die interessiert, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung, die gewissermaßen für das repräsentativ waren, was ich vorher meinte, also die sozusagen die progressiven Kräfte in der Geschichte der Menschheit. Was natürlich selektiv ist, ganz klar. Das muss man nicht begründen. So hat sich die Geschichte ereignet.
Haben wir weitere Fragen? Ja, Arne Busch.
Wie sind Sie nach der Wende mit den neuen Kollegen, insbesondere den eventuellen westdeutschen Kollegen, umgegangen? War die Beziehung, ist das thematisiert worden im alten Kollegenkreis?
Ja, sicher hat man darüber gesprochen, wie sich das fügen kann. Also die eine Unbekanntheit mit der anderen Unbekanntheit. Und ich glaube, das hat sich auch nicht so leicht gestaltet, das Verhältnis zwischen den neu dazugekommenen Professoren. In der Regel haben wir dann die Professoren besetzt, die vorher von anderen begleitet wurden und aus unterschiedlichen Gründen ausgeschieden sind aus dem Unterricht, aus dem Universitätsbetrieb. Wenn man das, also ich würde es niemals auf der privat-persönlichen Ebene, denn das, wenn man das vergleicht auf der rückwärts denkt, hat es, glaube ich, während der DDR-Zeit sehr starke auch persönliche Beziehungen gegeben innerhalb der Arbeitsgruppen, innerhalb der Forschungsgruppen und der Arbeitskollektive. Also mehr oder weniger, klar, man mag den einen mehr und den anderen weniger und da sucht man mehr Kontakt. Aber das ist, glaube ich, also aus meiner Perspektive ein Unterschied schon zu vorher, dass das also doch mehr auf der sachlichen Arbeitsebene verbleibt, was ja nicht vom Nachteil ist, für die Arbeit auf jeden Fall nicht. Ne? Aber damals war es beispielsweise sehr üblich, dass man gemeinsam ins Theater, ins Kino und so weiter ging. Also vielleicht auch, weil man Bildungs- und Kulturplan in der Gewerkschaft hatte, aber das hat uns dann eigentlich nicht so sehr gestört, dass es dafür auch einen Namen gab. Natürlich, wenn wir jetzt verbleiben auf dem eigentlichen sachlichen, auf der eigentlichen sachlichen Ebene, gab es da schon Verständigungsschwierigkeiten, wie man bestimmte Sachverhalte vermittelt, bis hin zur Terminologie sicherlich auch. Also die Fachterminologie meine ich. Ne? Und auch natürlich, ich habe vorher gerade gesprochen, welcher Strang von Literatur uns dominant interessiert hat, was ja nicht heißt, dass wir nicht anders auch gekannt haben, aber uns in der Lehre und der Forschung mehr darauf konzentriert haben, was aus unserer Perspektive damals relevanter war, dass gewissermaßen jetzt auch andere Gegenstände dominanter wurden. Und natürlich auch andere Wissenschaftskultur und andere wissenschaftliche Biografien sich auftaten und das möglicherweise manchmal nicht so ganz übereinstimmte und man das also kommunizieren musste. und sich und das gegenseitig auch zur Kenntnis nehmen musste, mit mehr oder weniger Akzeptanz garantiert, würde ich sagen. Aber ich habe eigentlich, also man hat ja ganz verschiedene Kollegen, die aus der Kursrevue zu uns kamen, kennengelernt und das gestaltet sich wie immer im Leben. Man hat, nimmt Beziehungen stärker oder weniger stark auf.
Ja.
Aber auf der Arbeitsebene würde ich sagen, hat es keine, war das prinzipiell nicht verständigungslos. Geht ja nicht.
Gut, da die Zeit abgelaufen ist, möchte ich mich bedanken und Ihnen wenigstens diesen Schlusssatz mitgeben. In diesem Seminar haben Sie zum ersten Mal einen so intensiven Einblick in den Alltag der akademischen Milieus bekommen. Ich sage das im Plural, denn hier spielte die Sache der Frau oder des Mannes keine Rolle. Es waren ja hauptsächlich Frauen, die das studiert haben. Aber in den akademischen Alltag der DDR und auch die Karrieremöglichkeiten haben sie zum ersten Mal einen so intensiven und, denke ich, eindrucksvollen Einblick bekommen. Dafür möchten wir uns bedanken und damit schließen wir die Sitzung. Das nächste Mal ist die Sitzung wiederum in der Schwanischen Straße. Vielen Dank.